Vor einigen Monaten haben wir begonnen mit einer Serie über die Reformation anlässlich dieses 500-jährigen Jubiläums der Reformation. Und es ist eine total spannende Reise. Ich hoffe für euch, wie für mich definitiv, weil es hat total viele Momente gegeben, wo ich gestaunt habe über die Dinge, die Gott gemacht hat. Und auch sehr interessant, viele Dinge zu lernen, wo wir eigentlich herkommen und was so passiert ist in unserer Gegend über die letzten paar hundert Jahre. Bevor wir uns heute in den dritten Flügel der Reformation stürzen, möchte ich noch beten, dass Gott zu uns redet und dass wir auch zum Staunen kommen über das, was er tut und über das, wer er ist. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du souverän bist. Du hast alles in der Hand. Unsere Kinder, die wir dir gerade anbefehlen durften. Ich danke dir aber auch, dass du das ganze Weltgeschehen in deiner Hand hast. Dass alle Dinge, die passieren, unter deiner Aufsicht passieren. Nichts passiert, ohne dass du es zulässt. Und ich danke dir einfach für die vielen, vielen Vorbilder, die wir auch gerade in unserer Gegend haben, über die letzten hunderte von Jahren, wo deinen Weg gegangen sind. Und da bitte ich dich, red du heute Morgen zu uns, veränder du unser Herz, hilf uns, dass wir hören können und mach du uns ein Stück weit zu neuen Menschen, wie wir dir zuhören. Amen. Wir haben, wie gesagt, schon über die Reformation nachgedacht. Da war mal der Luther, über den einige Predigten waren. Und der Luther, der war der Mann, der hat den sogenannten ersten Flügel der Reformation angeführt. Er war derjenige, der die 95 Thesen an die Wand genagelt hat, wenn es denn stimmt. Und er ist derjenige, wo das 500 Jahre Reformationsjubiläum quasi markiert. Dann gab es aber noch einen zweiten Mann, das war der Zwingli. Der war in der Schweiz tätig, fast zeitgleich wie der Luther. Luther hat in Deutschland gewirkt, der Zwingli in der Schweiz. Und er hat die Schweizer Reformation angeführt. Und somit haben diese beiden in eine sehr, sehr ähnliche Richtung zeitgleich das Gleiche gewirkt. Jetzt gibt es einen dritten Flügel der Reformation und das sind die sogenannten Täufer. Und eine dieser Täufergruppen ist die Gruppe der Hutterer. Die schauen wir heute Morgen an. Die ersten beiden hatten das Ziel, unter anderem, dass die Leute Gottes Wort verstehen können. Dass die normalen Leute, einfache Leute, hören können, was Gott in seinem Wort zu sagen hat. Und das hat sich dann so ergeben, dass beide, Luther und Zwingli, eine deutsche Übersetzung der Bibel erarbeitet haben, damit das gewöhnliche Volk hören kann in ihrer eigenen Sprache, was Gott zu sagen hat, dass sie die Predigten verstehen, dass das Singen Sinn macht und in ihrer eigenen Sprache ist. Und diese Absicht, die hat dann plötzlich eine Eigendynamik gewonnen und aus dem ist dann quasi auch dieser dritte Flügel entstanden. Die ersten beiden Flügel sind sehr stark geprägt von starken Leitern, von Luther und von Zwingli und von anderen Reformatoren, die das in die Hand genommen haben. Der dritte Flügel aber, da sind nicht so sehr Einzelpersonen, starke Leiter, die das Ganze aufgearbeitet haben, sondern hier ist es so eine Entwicklung der breiten Masse. Plötzlich war es nämlich so, je mehr die normalen Leute Gottes Wort gehört haben oder selbst gelesen haben, umso mehr haben sie entdeckt, dass eben Reform notwendig wäre. Und zwar nicht nur von der Kirchenlehre, so wie das der Luther und der Zwingli angestrebt haben, sondern eigentlich sollte Reform weitergehen und das ganze Leben mit einbeziehen. Diese Entwicklung war in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut. Und auch absolut notwendig, weil die Reformation war mit Luther und Zwingli natürlich nicht abgeschlossen. Und es hatte sehr, sehr weitreichende Folgen. Und aus dieser Bewegung, aus diesen Täufern, dieser dritte Flügel der Reformation, sind dann in weiterer Folge die evangelikalen Christen entstanden, wo wir auch dazu gehören. Und heute schätzt man, es gibt 550 Millionen evangelikale Christen auf der ganzen Welt. Die gehen auf diese Täuferbewegung zurück, mehr oder weniger. Genauso wir, EFG Dornbirn, das heißt, ohne uns wären es nur 449 Millionen oder so. Aber wir gehören zu einer großen Bewegung. Es gibt viele Leute auf der Welt, die Gott bei seinem Wort nehmen, die mit ihm ringen, die Jesus nachfolgen wollen. Und es ist total ermutigend, finde ich, das große Bild so anzuschauen. In all diesen guten Dingen, die da passiert sind in dieser Bewegung, in diesem dritten Flügel, gab es natürlich auch negative Dinge. Und zwar in dieser Eigendynamik, wo sich da entwickelt hat, haben sich auch gewisse Eigenheiten entwickelt, so wie es halt ist, wenn Menschen am Werk sind. Die einen, die haben dann die Autorität von der Schrift verworfen, dann ging es nur noch um den Heiligen Geist. Oder überhaupt die mangelnde Bildung von den Leuten, wo dann jeder die Schrift nach seinem eigenen Gutdünken auslegt, das gab dann einige Probleme. Und da, ohne das schön zu reden, da gab es wirklich sehr, sehr negative Auswirkungen, wo man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann und wo man dann auch wieder versteht, wo ein Teil von dieser negativen Wahrnehmung über diese Täuferbewegung auch herkommt. Der eine, der hat gedacht, Jesus kommt nächstes Pfingsten wieder, hat alle Leute dazu aufgerufen, dass sie Besitz und Ländereien verkaufen. Der andere, der hat gedacht, dass Jesus in Straßburg wiederkommt und es wird das neue Jerusalem. Der nächste, der hat gedacht, alle, die nicht gläubig sind, die muss man mit dem Schwert dazu zwingen. Der nächste hat gedacht, dass Polygamie eigentlich ganz eine gute Idee wäre, weil Gott ja gesagt hat, wir sollen uns vermehren und fruchtbar sein auf der Welt. Und so ist sehr, sehr viel Chaos entstanden und ein sehr gut bekannter Punkt in der Geschichte ist dann das Münster-Debakel, wo alles total daneben gegangen ist. Also diese negative Entwicklung, dieses Chaos und diese unguten Strömungen, die haben dann bei den Herrschern Europas Entsetzen hinterlassen und es hat dann dazu geführt, ein Teil zumindest, dass eben diese Täufer sehr, sehr negativ angesehen wurden. Aber wie gesagt, die Auswirkungen, die waren bei weitem nicht nur negativ. Es gab sehr, sehr viel Positives in dieser Täuferbewegung bei diesem dritten Flügel der Reformation. Nämlich, sehr, sehr viele dieser Täufer, die waren wirklich von der Nachfolge von Jesus angetrieben. Sie wollten, dass diese Reformation weitergeht, dass sie konsequent weitergeführt wird in der Nachfolge von Jesus. Und da haben sich zwei Bereiche herauskristallisiert, die ihnen besonders wichtig waren. Das erste war, sie haben gesagt, der Glaube ist eine freiwillige Sache. Jeder Mensch, der Gott nachfolgen will, der muss das aufgrund einer eigenen persönlichen Entscheidung tun. Das kann ihm nicht die Gesellschaft auferlegen. Und aus dem resultiert dann auch ihr Taufverständnis. Es ist nicht alles, für das sie stehen, dass sie Täufer sind. Man hat sie dann spöttisch auch wieder Täufer genannt, weil sie waren ja als Kinder bereits getauft und dann hat man sie als Erwachsene nochmal getauft. Aber das ist, wo ihnen wichtig war. Sie haben gesagt, die Nachfolge von Jesus, das ist eine freiwillige Sache. Jesus lädt die Leute ein, ihm nachzufolgen. Er zwingt sich niemandem auf. Und das ist auch, was der Mark heute Morgen gesagt hat. Wir haben dieses Verständnis genauso. Unsere Kinder sind ein Geschenk, das uns Gott gegeben hat. Wir wünschen uns, dass sie Jesus als ihren Gott und ihren Retter erkennen. Aber wir können es ihnen nicht aufzwingen und wir wollen es ihnen nicht aufzwingen. Aber das ist unser Wunsch, dass sie Jesus kennenlernen. Der zweite Punkt, der ihnen ganz, ganz wichtig war, der ist verwoben mit dieser Freiwilligkeit des Glaubens, war, dass es ihnen total wichtig war, dass die Gemeinde, dass die Kirche wieder so funktionieren sollte, wie es ursprünglich im Neuen Testament von Gott beschrieben ist. Und zwar, dass sich diese Gemeinschaft, dass sich die Kirche, dass sich die Gemeinde identifiziert als eine Gemeinschaft von Gläubigen, eben Leute, wo freiwillig Jesus nachfolgen, die sammeln sich in der Kirche und dass das getrennt ist von der breiten Gesellschaft. Nicht so sehr eine Massenkirche, jeder gehört aus gesellschaftlichen Gründen einer gewissen Religionsströmung an, sondern dass wirklich die Leute, die in der Gemeinde sind, die in der Kirche sind, aus einem persönlichen Bekenntnis heraus Teil von Gottes neuer Gemeinschaft sind. Wenn wir uns erinnern, der Zwingli, der war in Zürich tätig und da war alles total miteinander vermischt. Das Gemeindekirchenwesen war mit der Stadtregierung zusammen. Die Stadtregierung hat sich um Kirchenbelange gekümmert und auch Strafen oder moralische Verfehlungen, alles total miteinander verwoben. Und die Täufer haben gesagt, Das kann nicht sein, das steht so nicht in der Bibel. Der Glaube ist eine freiwillige Sache und die Kirche ist eine Versammlung von Leuten, die Jesus wirklich nachfolgen wollen. Mit diesen Prioritäten sind die Täufer auf wenig Verständnis gestoßen. Weder die weltlichen Herrscher fanden das gut, aber auch die anderen beiden Flügel der Reformation, quasi ihre Gleichgesinnten, waren dagegen, haben sie stark bekämpft. Und natürlich die römisch-katholische Kirche fand diese Bewegung auch nicht gut. Und so heißt es vor Anbeginn an, von den ersten Entwicklungen dieser Bewegung, waren sie eigentlich von allen Seiten bedroht und verfolgt. Sie wurden als Bedrohung im öffentlichen Leben wahrgenommen. Sie wurden als Bedrohung wahrgenommen, dass sie die öffentliche Ordnung untergraben. Und so wurden sie aufgerufen, dass sie diesen neuen Glauben widerrufen sollen. Dass sie sich angleichen sollen, dass sie sich dem gängigen Verständnis von Religion anpassen sollen. Und wenn sie das nicht gemacht haben, dann wurden sie enteignet. Man hat ihnen den Besitz genommen. Man hat ihnen teilweise sogar die Kinder genommen. Man hat sie vertrieben, wo sie gewohnt haben. Man hat sie gefangen genommen. Man hat sie versklavt. Viele wurden auf die Galeere geschickt und sind nie wieder zurückgekommen. Oder man hat auch sehr, sehr viele getötet. Entweder verbrannt, ertränkt oder mit dem Schwert hingerichtet. Und in all diesem Schrecken kommen einem vielleicht die Worte von Jesus in den Sinn und wie sie erfüllt werden, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Im Johannes 15 sagt Jesus: Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Es wird euch nicht anders gehen wie mir. Sie hat mich gehasst und sie wird euch genauso hassen. Es ist wirklich, wirklich sehr schwer nachvollziehbar, warum diese Leute so brutal und so rigoros verfolgt wurden, weil im Großen und Ganzen waren es wirklich friedfertige, gewaltlose, fleißige Menschen, die sich am Vorbild von Jesus orientiert haben und ihm in aller Aufrichtigkeit nachgefolgt sind. Ein Mann hat geschrieben, ein katholischer Theologe, 1582, unter den ketzerischen Sekten gibt es keine, die nach außen ein so bescheidenes und frommes Leben führen wie die Wiedertäufer. Sie sind untadelig in ihrem äußerlichen Leben. Sie lügen nicht, sie täuschen, schwören, kämpfen nicht und reden keine bösen Worte. Sie meiden Völlerei und Trinken. Man findet an ihnen nichts als Bescheidenheit, Geduld, Aufrichtigkeit, Reinheit, Mäßigkeit und Ehrlichkeit in solch einem Ausmaß, dass man fast annehmen müsste, sie hätten den Heiligen Geist. Ich finde es ein total beeindruckendes Zeugnis, wie ein Gegner diesen Leuten ein makelloses, beeindruckendes Zeugnis ausstellt. Und es macht diese ganze Verfolgung total unverständlich. Aber Jesus gibt die Antwort. Er sagt, so wie er abgelehnt wurde, so wie er gequält wurde, so wie er getötet wurde, und zwar absolut ohne Grund, so wird es auch denen passieren, die ihm nachfolgen. Und trotzdem waren so viele von diesen Leuten, von diesen Täufern, Jesus treu und sind ihm bedingungslos nachgefolgt. Eine dieser Täufergruppierungen, da gab es viele verschiedene Gruppierungen, aber eine Gruppierung, das waren die Hutterer. Und der Günther Nenning, der hat vor eineinhalb Wochen ihr Leben, ihre Herkunft und ihre Entwicklung dargelegt am Dienstagabend, Dienstaggottesdienst. Sehr gut hat er das gemacht und darum werde ich hier nicht mehr auf die Details von ihrer Geschichte eingehen. Aber sie haben sehr massive Verfolgung erlebt. Und in dieser Verfolgung sind sie dann geflüchtet von den Orten, wo sie gelebt haben und haben sich in Mähren in Tschechien wiedergefunden. Da hat ein Klima von religiöser Toleranz geherrscht, da konnten sie sich nie niederlassen. Dazugestoßen ist dann ein Mann, der heißt Jakob Hutter, der hat ihnen den Namen gegeben und er hat geholfen, dass diese zusammengetriebenen Christen strukturiert wurden und er hat sie organisiert und hat sogenannte Lebensgemeinschaften ins Leben gerufen. Das nennt man so Gütergemeinschaften, Produktions- und Gütergemeinschaften, sogenannte Bruderhöfe. Und auf diesen Höfen waren im Gesamten 20.000 Personen zusammen. 80 Höfe gab es, circa 400 Personen pro Hof. Also quasi wie eine Gemeinde, wo komplett zusammenlebt nach dem Vorbild von der Apostelgeschichte. Sie teilen alles miteinander, sie haben alles miteinander. Was Jakob Hutter hier gemacht hat und in dieser Not entstanden ist, das klingt ein bisschen wie so ein Stück heile Welt. Menschen leben in einer guten Gemeinschaft miteinander, sie helfen einander, sie sorgen füreinander, das Gemeinwohl steht vorne dran. Und ich glaube, es ist definitiv ein schönes Zeugnis, ein bemerkenswertes Zeugnis von dem, was sie gemacht haben in ihrer Nachfolge von Jesus und wie sie dieses christliche Miteinander gelebt haben. Ich glaube, es ist eine Situation, wo sich viele Leute wünschen würden, wenn man in Frieden zusammenleben könnte, wenn man einfach teilen würde miteinander, wenn man aufeinander Acht geben würde. Und sie haben das so gelebt. Was mich total beeindruckt, ist, dass diese Gruppe immer noch existiert. 500 Jahre später gibt es die Hutterer immer noch. Und die machen es immer noch gleich wie damals, dass sie eben diese Bruderhöfe haben und in denen leben. Aber jetzt kommt der große Punkt. Das Geheimnis, dass diese Leute damals überleben konnten, durch die ganze Zeit der Verfolgung hindurch überleben konnten und heute immer noch in diesen Gemeinschaften leben, in Gottes Gemeinschaft und in der Gemeinschaft von den Leuten, das war nicht in erster Linie der Verdienst von Jakob Hutter. Er hat das super Arbeit geleistet. Aber es ist nicht der Verdienst von seiner Schleue und von seiner guten Strukturierung, sondern das Geheimnis von diesen Leuten ist, dass sie mit Gott in ihrer Mitte ein aufrichtiges Leben der Nachfolge leben wollten und gelebt haben. Im Lukas-Evangelium finden wir eine Unterhaltung, wo Jesus mit seinen Jüngern führt. Und zwar lesen wir da, Jesus sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Jesus hat diese Worte nicht einfach nur in den leeren Raum gesprochen. Da gibt es ein Rundherum. Und gerade 5 Verse davor sehen wir, wie Jesus sich mit seinen Jüngern unterhält. Und da fragt er seine Jünger, für wen halten mich die anderen Leute? Und die Jünger sagen zu ihm, die Leute sagen, vielleicht bist du Johannes der Täufer. Vielleicht bist du aber auch Elia. Oder vielleicht bist du einer von den alten Propheten wieder auferstanden. Und dann fragt Jesus seine Jünger direkt und er sagt, und wie sieht's mit euch aus? Was denkt ihr, wer bin ich? Und da platzt Petrus heraus und er sagt, du bist der von Gott gesandte Christus. Du bist der lang erwartete Erlöser. Total viele Menschen haben Jesus erlebt damals, als Jesus gewirkt hat. Total viele Menschen haben Jesus gesehen und sie haben seine Worte gehört und sie haben miterlebt, wie er Wunder tut. Aber total viele Leute haben nicht ergriffen, haben nicht verstanden, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Und dabei klingt es gar nicht so schlecht. Das sind lauter Helden, lauter tolle Leute, ein schmeichelnder Vergleich, mit wem sie da Jesus vergleichen. Aber es ist einfach falsch. Sie sind total daneben. Ich finde es total verwunderlich und auch tragisch, dass diese Menschen mit Jesus zu tun haben, Kontakt haben, ihn angreifen können. aber sie erkennen ihn nicht. Sie lernen ihn nicht wirklich kennen. Und eigentlich ist es ja heute immer noch so. Es gibt so viele Menschen, die wissen Dinge von Jesus, die haben schon so viel gehört von Jesus, aber sie haben nicht wirklich erkannt, wer Jesus ist. Jesus ist der Christus, der lang versprochene, lang erwartete Retter, der uns alle Sünde wegnimmt. Wenn du Jesus nicht als Gott und Retter kennst, dann möchte ich dir eine Sache ans Herz legen. Bitte geh heute nicht einfach so nach Hause. Bitte unternimm, was du kannst, damit du diesen Jesus für dich persönlich kennenlernen kannst. Gott hat gesagt, wer ihn sucht, von dem lässt er sich finden. Das ist ein Versprechen. Und das Angebot von unserer Seite, Gemeindeseite ist, du kannst mit Leuten beten, du kannst nachher ins Gespräch kommen, aber geh nicht einfach an diesem Jesus vorbei. Und im Gegensatz zur breiten Masse, zu all diesen Leuten, sehen wir jetzt aber die Jünger, die haben erkannt, Jesus spielt in einer ganz, ganz anderen Liga als die alten Propheten, als Johannes, als Elia oder sonst irgendein Prophet. Jesus ist dieser versprochene, lang erwartete Erlöser, der Retter der Welt. Und jetzt legt Jesus seinen Jüngern, die wo nämlich erkannt haben, wer er ist, einen quasi 3-Schritte-Plan aus. Und er sagt zu ihnen, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, dann muss er sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und er sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, die Frage ist, will ich Jesus nachfolgen? Es ist eine Option. Jesus zwingt sich nicht auf. Jesus fragt uns, jeden Menschen, will ich ihm nachfolgen? Glaube ist eine freiwillige Sache. Und wenn ich sage, nein, ich will Jesus nicht nachfolgen, dann hat sich's für mich da erledigt. Da ändert sich nichts in meinem Leben. Ich muss auch nichts unternehmen, nichts tun. Aber wenn ich sage, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen, weil du bist ja Gott und du bist nicht irgendwer, dann sagt Jesus, dann gehen wir zu Schritt 2. Das bedeutet dann nämlich, ich muss mich selbst verleugnen, mich selbst zurücknehmen und hinten anstellen. Und jetzt kommt Jesus an die erste Stelle in meinem Leben. Ich räume quasi meinen Chefstuhl und sage, Jesus, du bist jetzt mein neuer Chef. Und dann geht es weiter zum dritten Schritt. Jesus sagt, der mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was er damit meint, ist grundsätzlich sein Kreuz auf sich nehmen. Wir leben mit all den unbequemen Konsequenzen, wo das eben mit sich bringt. Und er sagt auch, Nachfolge hat Auswirkungen auf das tägliche Leben. Das ist nicht eine Sache, die ich einmal entscheide. Das ist, mein Kreuz nehme ich täglich auf mich. Es geht mein ganzes Leben lang. Mein ganzes Leben lang richte ich mich auf diesen Jesus aus und folge ihm nach. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ich finde das eine total krasse Herausforderung. Es bedeutet nämlich, dass wir alles aufgeben. Dass ich alles aufgebe. Ich gebe mich selbst auf. Ich gebe mein ganzes Leben auf. Ich gebe meine Rechte auf. Ich gebe meine Ansprüche auf für Jesus. Und ich stelle mich hin und sage, und ab jetzt gibst du den Ton an. Und das ist exakt das, was diese Hutterer gemacht haben. Sie haben sich entschieden zu einem Leben der Nachfolge. Das ist, was sie auszeichnet, nicht diese Gütergemeinschaft, dieses harmonische Miteinander. Sie haben sich entschieden zu einem Leben in der Nachfolge Jesus. Und es war ihnen bewusst, in dem Moment, wo sie sich taufen lassen, wartet die Verfolgung auf sie, weil diese Wiedertaufe, die war bei Todesstrafe verboten. Und ihr Glaubensbekenntnis hat nicht einfach nur dieses Bekenntnis zu Jesus Christus beinhaltet, dass er ihr Retter ist, ihr Erlöser ist, sondern gleichzeitig haben sie sich in ihrem Glaubensbekenntnis dazu verpflichtet, dass sie für Gottes Wort und für ihre Brüder und Schwestern im Glauben sterben werden. Und das war für sie Realität. Es gab kaum einen Täuferführer, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Die wurden alle hingerichtet. Und ich habe mir dann gedacht, wenn man das auf die heutige Zeit umlegt und wir hätten so ein Umfeld, dann würde das bedeuten, für uns als Gemeindeleitung, wir stehen auf der schwarzen Liste. Aber auch ihr, jeder, wo dieses Gedankengut verstreut, teilt, Hauskreisleiter, Jungscherleiter, alle ihr, wo andere Menschen prägt, wir stehen miteinander auf dieser schwarzen Liste und müssen um unser Leben fürchten. In Österreich starben in dieser gesamten Verfolgungswelle schätzungsweise 4000 Täufer durch Hinrichtung. Sie haben ihr Leben verloren für Jesus. Sie haben sich selbst verleugnet und sie haben ihr Kreuz auf sich genommen. Vielleicht stellt sich die Frage, wie kann Jesus so etwas verlangen? Wie kann Jesus so etwas Krasses von uns Menschen erwarten? Jesus kann, weil er hat zwei Dinge vor Augen. Auf der einen Seite weiß er, dass er selbst leiden wird. Und er weiß auch, dass sein Leidensweg am Kreuz endet, wo er dann langsam und qualvoll sterben wird. Und das sagt er im Vers 22. Sein Tod hat ihn nicht überrascht. Jesus hat genau gewusst, wo es hingeht, und er erklärt seinen Jüngern im Vorfeld. Er weiß, auf ihn wartet seine Hinrichtung. Und er weiß, er ist gekommen, damit er sein Leben für uns Menschen verliert. Damit er sein Leben für uns Menschen verleugnet. Er klammert sich nicht an sein Leben, er verschwendet es. Und Jesus fordert nicht Dinge von Leuten, die er selbst nicht tun will, sondern er geht diesen Weg voran. Er hat vor Augen, er selbst geht diesen Leidensweg. Und er hat noch eine zweite Sache vor Augen. Nach diesem Leidensweg wartet die Herrlichkeit Gottes auf ihn. Und davon spricht er in den Versen 25 und 26. Dieses Leid, dieser Leidensweg hat nicht das letzte Wort. Er sieht, dass danach Gottes Herrlichkeit wartet. Und jetzt redet er davon und er warnt regelrecht, dass wir Menschen, wenn wir falsche Prioritäten setzen, uns selbst ins Verderben stürzen können und dass wir Menschen uns selbst unheilbaren Schaden zufügen. Er warnt, dass wir im Endeffekt diese Herrlichkeit bei Gott verpassen. Und das ist das Verflixte an dieser ganzen Geschichte. Wir meinen, wenn wir unseren Eigennutz vorne anstellen, das ist unser höchstes Ziel, dann geht es uns gut. Wir meinen, wenn wir selbstzentriert sind, wir meinen, wenn wir gewinnsüchtig sind, wenn wir nach Gewinn streben, wir meinen, wenn wir andere übervorteilen, wenn wir einen guten Trick landen, dass es uns besser geht, dass wir ein besseres Leben haben. Manchmal sieht es auch danach aus. Manchmal meint man, die krummen Wege bringen mehr Erfolg. Aber Jesus sagt, wenn wir das tun, eigentlich, wir verlieren unser Leben. Und vielleicht sogar ohne, dass wir es merken, weil es sich gar nicht danach anfühlt. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann merken wir, dass er gut führt und wir merken diese Auswirkungen teilweise schon hier, aber auf alle Fälle werden wir es endgültig und in aller Vollkommenheit erkennen an dem Tag, wo wir vor Gott stehen, wo wir mit seiner Herrlichkeit konfrontiert sind. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer es für mich verliert, für Jesus, der wird es retten. Jesus sieht zwei Dinge ganz klar. Er sieht, Nachfolge kostet. Es kostet ihn, er folgt Gott, seinem Vater nach. Und es kostet uns, die wir ihm selbst nachfolgen. Und er weiß auch, das ist nicht der einfache Weg. Er weiß, es kostet alles. Und er fordert uns auf, dass wir diesen Einsatz geben. Er sieht aber die zweite Sache, die Zukunft, die auf uns wartet. Dieses ewige Leben, die Herrlichkeit bei Gott, die auf uns wartet, die ist es absolut wert, diesen Leidensweg einzuschlagen. Und genau deshalb haben so viele Täufer eine so selbst aufopfernde Entscheidung getroffen. Weil sie das gesehen haben. Sie haben erkannt, ich bin schuldig, ich bin ein Sünder, aber Gott macht mich heilig und Jesus öffnet diesen neuen Weg in die Herrlichkeit bei Gott. Ihm nachzufolgen ist das Beste, was ein Mensch tun kann. Das haben sie gesagt und das kann ich auch aus eigener Erfahrung bezeugen. Die Hutterer, die haben in einer Gemeinschaft gelebt, wie wir das so heute nicht machen und auch so nicht kennen. Und ich glaube, es wäre auch schwierig, das in dieser heutigen Zeit umzusetzen. Und ich glaube auch nicht, dass das Ideal ist, wo wir hin müssen. Aber was sie gemacht haben und was das Ganze überhaupt ermöglicht hat, war, sie haben eine klare Ausrichtung auf die Nachfolge von Jesus und sie haben sich selbst verleugnet. Man kann keine Gütegemeinschaft haben, wenn man seinen eigenen Vorteil sucht. Und so haben sie das gelebt. Aber auch wir haben Gemeinschaft hier als Gemeinde und wir teilen miteinander Leben. Nicht ganz so intensiv wie die, aber trotzdem findet es statt. Und auch für uns gilt das, was Jesus gesagt hat. Wir sollen aufeinander Acht geben, wir sollen unseren Nächsten lieben und uns selbst hinten anstellen. Wir sind nicht gemacht als Menschen, dass wir allein durchs Leben geben. Wir brauchen einander, wir brauchen andere Menschen. Und das Gleiche gilt für uns als Christen genauso. Wir sind nicht von Gott berufen, dass wir allein Christen sind, sondern dass wir mit anderen ringen, dass wir mit anderen durchs Leben gehen. Wir brauchen einander. Und für die Hutter war das klar. Wahrscheinlich klarer wie für uns. Aber ihre Lebenssituation hat auch diese Not realer dargestellt, als wie das bei uns ist. Sie haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Sie haben sich entschieden, sich selbst zu verleugnen und ihm treu zu sein. Ich finde es total schwierig, dieses sich selbst verleugnen, weil wir haben ja auch gewisse Bedürfnisse und es geht nicht darum, dass man das alles einfach rausgibt. Wir haben legitime Bedürfnisse und ich kann euch auch keine Formel geben, wie das funktioniert, wenn wir Jesus beim Wort nehmen, wenn wir sagen, wir verleugnen uns selbst, das schaut so und so und so aus. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, was Jesus sagt, wir nehmen unser Kreuz täglich auf uns. Wir ringen mit dieser Frage und wir tragen diese Priorität vor uns. Ich will Jesus als erstes anstellen und wie schaut das dann aus? Und genau hier brauchen wir wieder einander, dass wir einander anspornen, ermutigen, dass wir dranbleiben und dass wir gute Ideen finden, was es im praktischen Leben bedeutet. Was es aber definitiv heißt, ist, wir stellen uns selbst zurück, damit andere Menschen profitieren können. Und das ist gerade ein wunderbares Bild, wenn wir an die Kindersegnung heute denken. Wir haben total viele Kinder als Gemeinde und es ist ein enormes Geschenk von Gott. Was können wir tun, um uns in diese Menschen zu investieren, dass sie im Leben reifen und dass sie in ihrer Erkenntnis von Gott reifen. Aber die Kinder sind nicht der einzige Teil von unserer Gemeinde. Alle miteinander. Wie können wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und guten Werken? Wie können wir das Beste im anderen hervorholen? Das Geheimnis von diesen Hutterern ist nicht die gute Organisation, diese tolle Gütegemeinschaft. Ihr Geheimnis ist, ihr Blick ruht auf Jesus, auf der Nachfolge und das bestimmt ihre Prioritäten. Und mein Gebet ist, dass das uns als ganze Gemeinde ergreift und prägt. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für das Beispiel von diesen mutigen Leuten, wo so zielgerichtet an dir festhalten. Ich danke dir, dass du sie zu dir in deine Herrlichkeit geholt hast. Ich danke dir, dass wir sie eines Tages treffen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass wir auch heute profitieren dürfen von vielen Dingen, die sie vorbereitet haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ansprichst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass unser Blick auf einer klaren Nachfolge von dir ist. Dass wir uns entscheiden, dir nachzufolgen und dass du dein Werk an uns tun kannst und wir dir nicht im Weg stehen. Danke, dass du weißt, wo es hingeht. Und danke, dass wir dir vertrauen dürfen, auch wenn es nicht aussieht, als ob es Sinn macht. Aber du weißt, wo es hingeht. Amen.